Also, komme ich so? Versteht man mich bis hinten? Ist gut? Okay. Ich wünsche euch auch einen wunderschönen guten Morgen und der Morgen ist gut. Und ich glaube, wir sind ja bei uns bei dem Thema auf der Suche nach dem Glück, hier zu sitzen, so schön früh zu frühstücken, draußen scheint die Sonne. Das ist doch schon auch ein Stück Glück, oder? Wenn wir mal ganz ehrlich sind. Ich freue mich heute Morgen hier zu sein, bei dem wunderschönen Wetter, unter Ihnen vielen netten Frauen, die hier sitzen. Ich habe heute Morgen schon genossen, so einen kleinen auf dem Arm zu haben, was in mir auch ein bisschen Glücksmomente ausgelöst hat. Und ich bin ja Lehrerin von Beruf, ich arbeite viel mit Kindern, bin auch viel in der Leitung unserer Schule tätig, was mir sehr viel Freude bereitet, aber was mittlerweile auch oftmals recht herausfordernd ist. Ich habe einen Mann, der jetzt im zweiten Jahr in Rente ist, was für mich auch eine neue Situation war, weil mein Mann hat 25 Jahre in der Schweiz gearbeitet und wir haben eigentlich nur eine Wochenendehe geführt. Und nachdem er jetzt auf einmal wieder da war, voll, war das schon auch eine Herausforderung und nicht immer ein Glück. Mittlerweile haben wir es ganz gut arrangiert und hinbekommen, aber es musste man dann auch wieder ganz neu lernen. Ich habe noch einen Sohn, der ohne Zuntum meines Mannes auch in der Schweiz gelandet ist und in der Nähe von Zürich wohnt. Ich sehe ihn leider nicht so oft und es ist nicht ganz so schön. Das ist so ein bisschen zu meinem Leben. Ich bin immer wieder mal unterwegs mit irgendwelchen Vorträgen und ich freue mich, das auch zu machen, weil viele Dinge brennen mir auch ein Stück auf dem Herzen und ich freue mich, wenn ich das so ein bisschen weitergeben kann. Und ich hoffe, dass heute Morgen für jeden irgendetwas dabei ist, was er mitnehmen kann. Was ist Glück? Das wurde schon heute Morgen ganz kurz mal angesprochen. Jeder Mensch trägt die Sehnsucht nach Glück in sich. Und solange es Menschen gibt, wird eigentlich nach dem Glück gesucht. Und es zeigen auch die vielen Wörter, die mit Glück eine Verbindung eingehen. Zum Beispiel Glücksjäger, Glückspilz, Glückspfennig, Glückssträhne, Glücksspiel, Glückstag, Glückskinder, Glücksbringer, Glückwunsch. Und ich könnte gerade so weitermachen. Sogar der Kabarettist Eckhard von Hirschhausen widmete diesem Thema 90 Minuten in einer Fernsehshow mit dem Titel Das Glück kommt selten alleine. Und er war sogar damit unterwegs auf Tour, weil das so ein gefordertes Thema eigentlich auch war. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, am 20.03. ist der Weltglückstag, beschlossen von der UN-Hauptversammlung im Jahr 2013. Und dabei wird ein Glücksranking herausgegeben, wie glücklich die Menschen in den verschiedenen Staaten sind. 2019. Ist mal interessant, darüber nachzudenken, in welchem Staat wohl die Menschen am glücklichsten sind. Es ist interessant, dass die ganzen skandinavischen Länder sehr weit oben an der Rangliste sind. Und Finnland steht an oberster Stelle. Dort leben anscheinend die glücklichsten Menschen. An zweiter Stelle die Norweger. An fünfter die Schweiz, obwohl dort alles so teuer ist. In der 11. Stelle, und das fand ich hochinteressant, steht Israel. Und Israel ist ja ein Land, das unter Unmengen von Bedrohungen und Schwierigkeiten und Nöten eigentlich aussteckt. Und deswegen fand ich das schon hochinteressant, dass Israel an 11. Stelle schon ist. Wir Deutschen sind immerhin an der 15. Stelle. Und an letzter Stelle, das ist die 156. ist Burundi. Faktoren für die Einstufung waren Wohlstand, ich glaube, das würden wir alle auch so sehen, die Lebenserwartung, wie die Leute also, wie alt sie werden. Interessant auch, was dazu noch kam, die Korruption, weil in ganz, ganz vielen Ländern der Erde herrscht eine ganz starke Korruption. Und das finde ich auch ein toller Punkt, Freiheit. Wo herrscht Freiheit? Ich weiß ja nicht, wie Sie heute Morgen hierher gekommen sind. Ich weiß nicht, ob Sie auf der Suche nach dem sogenannten großen Glück sind. Vielleicht sind Sie heute Morgen auch gekommen, um irgendwo ein Stück weiter Ihr Glück zu finden. Doch, ganz ehrlich, was ist das Glück eigentlich? Gibt es eine Formel dafür? Eine einfache Antwort? Wissenschaftler in der ganzen Welt forschen seit vielen Jahren über diese Frage. Und es entstand das sogenannte Weltbuch des Glückes, The World Book of Happiness. Versammelt dort viele Erkenntnisse, und zwar von über 100 Wissenschaftlern aus der ganzen Welt. Ich komme später da nochmal drauf zurück. Im Wörterbuch der deutschen Sprache wird Glück so definiert, fand ich sehr interessant. Und ich glaube, mit manchen Dingen können Sie mit mir sagen, ja, so könnte man Glück definieren. Eine günstige Fügung des Schicksals, der daraus erwachsende Erfolg, ein Gemütszustand innerer Befriedigung und Hochstimmung, besonders nach Erfüllung eines ersehnten Wunsches. Stete Freude, ersehnter Zufall. Wie vorher schon angesprochen, die Frage nach dem Glück ist komplex. Und es ist tatsächlich so, ich kann sie nicht mit einer Antwort, mit einem Satz, mit einem Wort richtig beantworten. Und selbst mehrere Antworten garantieren nicht, dass Ihre richtige Antwort dabei ist. Ein kleines Beispiel, vor vielen Jahren war ja Fukushima, dieses Erdbeben. Und damals war es für die ein riesiges Glück, die nicht verstrahlt worden sind. Das hat für uns hier keine Rolle gespielt. Oder wenn ich mir vorstelle, ein Mensch ist unterwegs in der Wüste in Afrika, ist vielleicht am Verhungern, hat noch eine Verletzung, trifft unterwegs einen Löwen, wie schrecklich wäre das? Es wäre kein Glücksgefühl. Bin ich aber ein Urlauber und bin auf Safari und sitze auf irgendeinem so einen schönen Land Rover, gut gesichert, und ich sehe einen Löwen, boah, dann ist es ein Gefühl des Glückes, dann freue ich mich darüber. Merken Sie, was die Perspektive ausmacht und die Situation, ob ich eine Situation als Glück empfinde oder ob sie für mich eher etwas Nachteiliges ist sogar. Glück kann man erfahren, man kann es aber auch lernen, da kommen wir nachher noch drauf, und man kann es fühlen. Glück ist ein Schatz, den man nicht immer so leicht mit Worten fassen kann. Und bevor wir jetzt mal so richtig tief in das Thema einsteigen, möchte ich, dass Sie sich mal kurz Gedanken über dieses Thema Glück machen. Was ist Ihre Vorstellung von Glück? Was denken Sie, was Glück ist? Es wäre ganz toll, wenn Sie sich am Tisch mal 2, 3 Minuten oder 4 Minuten mal austauschen würden darüber, sich kurz Gedanken machen und sich gegenseitig erzählen, wie Sie oder was Sie als Glück empfinden.
Thank you.
Bestimmt jetzt spannend zu hören, was das Glück eines jeden ausmacht, aber ich denke, das war ein guter Austausch da. Ich habe, als ich den Vortrag vorbereitet habe, mir mal so für mich persönlich ein paar Gedanken gemacht, was für mich Glück alles bedeutet. Glück ist für mich, dass ich eine gute Schlafstelle habe, gute Freunde und keine Zahnschmerzen. Glück ist, wenn man gesund ist. Und Glück ist manchmal, wenn man manchmal kein gutes Gedächtnis hat und Dinge einfach auch vergisst. Glück ist, ein Wunschkind zu haben. Kann ich in besonderem Maße erwähnen, weil ich war in meiner Jugend sehr viel krank. Ich hatte 3 Fehlgeburten, ich hatte eine schwere Unterleibsoperation und es sah bei mir eigentlich aus, wie wenn ich keine Kinder bekommen würde, obwohl ich so gerne eine große Familie gehabt hätte. Und als dann mein Sohn auf die Welt kam, war er für mich ein Wunder und es war für mich wirklich, möchte ich mal sagen, einer der größten Glücksmomente meines Lebens. Es blieb leider bei dem Einzigen, aber wenigstens dieses eine Wunschkind habe ich. Glück kann auch sein, wenn ich im Urlaub unterwegs bin und schönes Wetter habe. Wir haben gerade gesagt, Glück ist, wenn man ein gutes Essen genießen kann. Und ich glaube, für manche Leute ist Glück auch, wenn man ein volles Bankkonto hat. Für mich persönlich ist auch die Natur oft, die mir Glücksmomente schenkt. Wenn ich im Herbst durch das wunderbare, bunte Herbstlaub gehe, es fasziniert mich und berührt mein Herz. Oder jetzt, wo es so wunderbar geblüht hat, im Frühling, die Frühlingsbäume. Das ist Glück. Wenn ich erfolgreich im Beruf bin. Für mich ist auch Glück 74 Jahre Frieden ohne Krieg. Das gab es so lange noch nie. Für mich ist Glück der Mauerfall vor 30 Jahren. Und für mich ist Glück auch lieben und geliebt zu werden. Bestimmt haben Sie anhand jetzt von meiner Aufzählung festgestellt, dass das, was für den einen Glück bedeutet, vielleicht für den anderen noch nicht so ein großes Glück ist. Und ich habe auch vorher schon mal darauf hingewiesen, diese unterschiedlichen Wahrnehmungen. Und ich möchte Sie mit einem kleinen Beispiel noch mal ein bisschen sensibel machen, wie unterschiedlich man Glück empfinden kann. Und es hängt oft auch von unserer Haltung ab, mit der wir Dinge angehen. Ich war vor einiger Zeit mit einer Bekannten auf der Insel Mainau. Es war wunderbares Wetter, blauer Himmel, die Blumen haben geblüht, es war herrlich. Ich habe jeden Moment genossen. Es war so schön, über diese Insel zu gehen, diese Vielfalt der fantastischen Blumen zu sehen und das herrliche Wetter dazu. Und dazu war es noch warm. Ich fand es einfach nur toll. Meine Bekannte nahm das ganz anders wahr. Sie sagte, boah, die furchtbar vielen Leute hier, das ist ja schrecklich. Dann waren wir essen, dann sagte sie, oh, das Essen ist aber auch nichts und viel zu teuer. Dann suchten wir eine Toilette. Eine Toilette gibt es hier auch nirgends, man muss überall hingehen und suchen. Auf dem Schiff, man fährt ja mit dem Schiff dorthin, hat sie über den Wind geschimpft, der eben ihre Haare durchweht hat. Und so ging es die ganze Zeit. Und da habe ich gedacht, wie sie eigentlich an diesem Tag komplett an ihrem Glück vorbeigelebt hat, weil sie nur die negativen Dinge gesehen hat. Und ich denke, das ist schon auch ein Punkt, wie ich durchs Leben gehe. Sehe ich die positiven Dinge oder sehe ich die negativen Dinge? Wo lege ich meinen Schwerpunkt drauf? Ich fand den Tag wunderschön und ich habe versucht, es immer wieder zu zeigen und sie darauf hinzuweisen. Aber in ihr war so eine Grundhaltung des Negativen. Und ich denke, das macht schon ganz viel mit dem aus, wie ich meine Tage, wie ich mein Leben empfinde. Ich hätte heute Morgen sagen können, toll, die vielen Leute hier, die netten Leute, toll das Frühstück hier. Ich hätte aber auch sagen können, der Kaffee war jetzt so schnell leer. Ich musste gucken, dass ich wieder in den Kaffee komme. Ich musste mein Eis selber aufmachen und so. Versteht ihr, was ich? Ich kann alles von der negativen Seite oder von der positiven Seite sehen. Ich denke auch, ein großes Problem ist, dass wir sehr häufig das Glück auch mit materiellen Dingen in Verbindung bringen. Und das große Problem ist, wenn ich das mache, dann fürchtet man sich ja auch vor möglichen Hiobsbotschaften. Das, was sich zunächst einmal vielversprechend nach Glück und Erfolg anhört, kann nämlich sehr leicht dann in sich zusammenfallen. Ein toller Job, ich kann ihn verlieren. Manche spekulieren mit den Aktien, die können dann ihren Wert verlieren. Und so weiter. Ich kann vielleicht in einer neuen Firma sein, in der alles eigentlich gut läuft. Die hat einen Crash. Solche Dinge können im Leben passieren. Oder ich werde krank und meine ganze Lebensplanung fällt in sich zusammen. Doch selbst wenn alles irgendwie komplett abgesichert zu sein scheint, wenn man kerngesund ist und alles gut läuft, es ist seltsam, irgendetwas fehlt. Ich möchte sagen, es ist so eine dumpfe Ahnung eines jeden Menschen vom Paradies. Der Traum von einer Welt ohne Bedrohung und durch Schicksalsschläge oder gar den Tod meldet sich im Herzen eigentlich von jedem Menschen. Und zwar auch von Menschen, die man so gemeinhin als glücklich bezeichnet, weil sie eben gesund, erfolgreich und wohlhabend sind. Wir alle kennen auf jeden Fall punktuelle Glücksmomente. Wir kennen alle, und da gibt es keine Ausnahme, das kurze Aufblühen von Glück. Das merkt man zum Beispiel bei einer Liebeserklärung. Wie gesagt, bei der Geburt eines ersehnten Kindes, bei der Nachricht von einer Heilung. Ich habe das im letzten Jahr auch so erlebt. Mein Bruder war sehr schwer krank und es sah aus, wie wenn er sterben müsste. Und eigentlich menschlich gesehen war keine Hoffnung da, dass er eben da durchkommt. Er hat eine Familie mit 4 Kindern, die alle noch am Heranwachsen sind. Und es hat mich schon sehr bewegt und auch traurig gemacht und ich habe viel gebetet für ihn. Und ich vergesse nie den Moment, als er dann davon genesen war und vor ungefähr 2 Monaten sah es aus, wie wenn zum dritten Mal jetzt ein Rückfall käme. Und das hat mich schon extrem betroffen. Und als er dann aber anrief und mir gesagt hat, hey, ich komme gerade vom Arzt und man hat festgestellt, es sind nur Vernarbungen, das war ein dicker Glücksmoment in meinem Leben, habe ich unglaublich mit großer Freude so empfunden. Was ich auch denke, was Glücksmomente sind, ist ein romantischer Sonnenuntergang. Nicht so dramatisch, aber es ist was Wunderschönes. Wenn ich morgens zur Schule laufe, dann gehe ich so in die Richtung, wo die Sonne aufgeht. Und in diesem Jahr hatten wir so viele fantastische Sonnenaufgänge. Und ich bin so oft morgens in die Schule gelaufen und habe gesagt, oh, mein Herz geht auf, ich freue mich so. Ich gehe jetzt mit so einer Freude in die Schule über diesen Sonnenaufgang und ich habe Gott gedankt für das, mit was er uns beschenkt, mit so einer fantastischen Natur, mit so etwas, dass wir morgens in einem solchen tollen Farben die Sonne aufgehen sehen. Man kann sich auch freuen und ich glaube, das kennen besonders jetzt auch die Jüngeren noch, über eine gut bestandene Prüfung oder über einen neuen Job. Ganz kleinen Moment nochmal zum Nachdenken, nur zum Nachdenken, nicht zum Austauschen. Überlegen Sie sich mal ganz kurz, wann Sie so einen Glücksmoment in Ihrem Leben hatten oder welche Glücksmomente es in Ihrem Leben gab. Nur mal kurz geschwind nachdenken. Ich hoffe, dass Ihnen allen mindestens 3 Dinge eingefallen sind. Was ich denke, womit wir uns alle einig sind, es sind meistens Momente. Diese Glücksgefühle halten nicht ewig an, Also wenn ich mich freue über etwas, dann ist der Moment, in dem ich etwas Tolles erlebe oder erfahren habe, ist er da. Das hält vielleicht noch eine Stunde, manchmal nur ein paar Minuten, manchmal hält es auch vielleicht ein, zwei Tage. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, irgendwann verblassen diese Gefühle. Irgendwann verlassen uns diese Glücksmomente oder Glücksgefühle. Da ist schon die Frage, gibt es überhaupt ein längerfristiges Glück oder Glücklichsein? Der Dichter Theodor Fontane sagte einmal, es gibt kein ungetrübtes Glück, das länger als 5 Minuten dauert. Also, ich habe schon ein bisschen längeres erlebt, aber ich glaube, da ist schon was dran. Und was für mich auch interessant war, im Alten Testament begegnet uns ein Mann, der anscheinend alles Glück der Welt besaß, der König Salomo. Er war reich, besaß viel Reichtum. Er war sehr kluge und weise. Er hatte Macht und dazu noch viele Frauen. Und was war sein Resümee? Das ist interessant, und das schreibt er nicht nur einmal, sondern sehr häufig in den Sprüchen. Es war alles wie ein Haschen nach Wind. Und für mich war es schon auch die Frage, warum ist die Selbstmordrate gerade unter den Menschen, die anscheinend alles äußere Glück der Welt besitzen, am höchsten? Also gibt es das dauerhafte Glück überhaupt? Im Hebräischen hat das Wort Glück immer etwas mit Beziehungseinklang zu tun. Und zwar interessanterweise steckt also in der Sprache so, in dem Dreieck ich, Gott, mein Nächster. Und es hat zu tun mit Segnen, gesegnet sein, glücklich sein, vollkommen sein, zufrieden, freundlich sein, gut, angenehm, wohlgefällig. Die berühmten Worte der Seligpreisungen von Jesus passen auch in diesen Kontext. Und in Anlehnung daran hat der große Schweizer Theologe Karl Barth auch mal Folgendes geschrieben. Selig seid ihr, wenn ihr einfach lebt. Glückselig seid ihr, wenn ihr Lasten tragt. Glückselig seid ihr, wenn ihr lieben lernt. Glückselig seid ihr, wenn ihr Güte wagt. Glückselig seid ihr, wenn ihr Leiden merkt. Glückselig seid ihr, wenn ihr ehrlich bleibt. Glückselig seid ihr, wenn ihr Frieden macht. Und glückselig seid ihr, wenn ihr Unrecht spürt. Diese Worte haben eine ganz andere Ebene als das Glück, was wir gerade eben so herausgefunden haben oder wie es häufig definiert wird. Glück im Sinne Jesu hat nichts mit äußerem Wohlstand zu tun. Wir finden rund 50 Stellen in der Bibel und alle haben etwas mit dieser inneren Haltung zu tun. Unser Wünschen hier und was wir häufig auch so sagen, bleibt sehr oft an der Oberfläche kleben, ohne den wirklichen Urgrund des Glückes zu berühren. Denn es ist tatsächlich so, richtig tiefes, wahres, länger anhaltendes Glück kann ich ohne Gott nicht finden. Und ganz ehrlich, zu wem sollte denn ein Mensch auch gehen, wenn nicht zu dem, der ihn geschaffen hat? Und wirklich anhaltendes Glück, und das kann ich echt auch aus Erfahrung sagen, beginnt damit, dass Jesus da ist in unserem Leben. Er ist das wahre Glück, im Gegensatz zu der wahre Glück. Sie hängt an der Person Jesus Christus. Denn Jesus Christus ist keine oberflächliche Sache. Er will da sein, in ihrer abgrundtiefen Situation vielleicht von Glücklosigkeit. Er will da sein in ihrer Krankheit. Er will da sein in ihrem Unglück. Er will auch da sein in ihrer Arbeitslosigkeit. Und am Ende will er da sein im Tod. Warum gerade Jesu, fragen sich so manche vielleicht. Es gibt tatsächlich kaum einen Zweifel, dass Jesus der bemerkenswerteste Mensch war, der je auf Erden gelebt hat. Und Jesus nahm für sich auch in Anspruch, Sohn Gottes zu sein. Er sagte, dass nur er zu dem Zweck gekommen ist, sein Leben für uns zu geben, weil er uns liebt. Und all die schweren und glücklosen und als glücklos empfundenen Situationen, die wir durchleben, hat er auch durchlebt. Er versteht uns bis ins Tiefste. Von außen kann man dieses Glück in Jesus nicht immer entdecken. Das Glück, das wir in Jesus haben, ist nicht immer so dieses typische Colgate-Lächeln. Das Unglück wird dabei nicht ausgeblendet oder ausgelöscht. Und jetzt kommt hier der Unterschied, das ist Jesus. Er macht den Unterschied. Er sagt, ich bin da. Ich bin die Tür, geh einfach hindurch. Ich bin das Licht, mit mir beginnt die Dämmerung im Dunkel deines Lebens. Ich habe Ihnen das ja vorher schon kurz erzählt, gerade in der Phase, als ich so sehr krank war, hat es mir damals auch fast den Boden unter den Füßen irgendwo weggezogen. Am meisten habe ich eigentlich unter dem gelitten, dass ich jetzt keine Kinder mehr bekommen konnte und diese Dinge. Und trotz allem habe ich mich nie todunglücklich gefühlt. Trotz allem hatte ich einen tiefen inneren Frieden. Und trotz allem wusste ich irgendwo, ich fühle mich getragen in Gott und er macht es richtig, Jesus macht es gut mit mir. Er meint es gut mit mir. Er liebt mich, auch in meinem, gerade in meinem tiefen Tal. Und das ist der große Unterschied. Jesus ist da, dann, wenn wir ihn brauchen. Gerade dann, wenn es nicht so toll, glücklich aussieht in unserem Leben. Und dieses wirklich wahre, tiefe und anhaltende Glück kann ich wirklich erst erleben in der Beziehung zu Gott. Und das wirkt sich auch auf die Beziehungen mit meinen Mitmenschen aus. Und auch auf meine Beziehung zu mir selber. Das ändert sich damit auch. Das kann damit anfangen, dass Sie vielleicht anfangen, wenn Sie das noch nie gemacht haben, mit Gott zu reden. Vielleicht suchen Sie auch heute Morgen ein Gespräch mit Frauen, die hier sind, die ihr Glück in Jesus schon gefunden haben. Dass Sie sagen, ich will in eine Beziehung mit Jesus eintreten. Ich denke, heute Morgen sitzen aber auch einige Frauen da, oder die schon ihr Glück in Jesus gefunden haben. Und ich muss Ihnen leider sagen, es gibt trotz meiner Beziehung zu Jesus, gibt es Glückskiller. Und die gibt es immer. Und zwei davon, die ich so sehr dominant empfinde, habe ich herausgegriffen. Der eine Glückskiller ist folgender. Wenn unsere Arbeit, die uns normalerweise ja befriedigt und Freude auch geben soll, wenn die zum Problem wird, nämlich dann, wenn sie zum Sinn und Inhalt unseres Lebens mutiert. Wenn sie keine Dankespausen und Ruhepausen mehr einlegen. Und wenn sie keine Zeit mehr für den obersten Arbeitgeber, unseren Gott mehr haben. Ich behaupte, oft genug besteht Glück einfach nur in einem Moment ausruhen, aufatmen und mich auf Gott fokussieren, in Gott vertrauen. Ich habe ein ganz arg nettes Gedicht gefunden von Wolfgang Vorländer. Es heißt Der heilige Leichtsinn. Danke, Herr, für den Leichtsinn dieses Nachmittags. Den Schreibtischstuhl habe ich gegen den Fahrradsattel getauscht und die Gegenwart der Bücher gegen die meiner Söhne. Pflichtvergessen bin ich mit ihnen in die leichtsinnige Nachmittagssonne gefahren. Gelacht habe ich und geschimpft an der gefährlichen Kreuzung. Gesaust sind wir, gestrampelt haben wir, geschoben das Rad haben wir, dieweil das Glück mir bis zum Halse stand, wenn das meine Termine wüssten. Schön, wenn man das so empfinden kann. Also, ich behaupte weiterhin, Arbeit kann erfüllen, Arbeit kann glücklich machen, aber ich muss mir diese Momente der Stille, die Momente des Ruhens, muss ich mir nehmen, sonst mache ich mich kaputt. Und dann kann ich kein Glück mehr empfinden, weil die Arbeit uns erschlägt und erdrückt. Der zweite Glückskiller, und ich behaupte, das ist der größte Glückskiller, oder auch das Haupthindernis auf dem Weg, ein glücklicher Mensch zu werden, und das ist die Sorge. Die Sorge stellt das Heute in Schatten, weil sie nämlich immer auf morgen ausgerichtet ist. Und sie lässt uns deswegen gar nicht im Heute leben. Die wörtliche Übersetzung von Jesu oft gebrauchten Worten, sorget nicht, Jesus hat es ganz oft gesagt, weil er wusste, dass wir Menschen uns gerne mit Sorgen quälen. Also die wörtliche Übersetzung heißt, lasst euch nicht zerreißen. Seid nicht hin und her gerissen zwischen der Hoffnung und den negativen Möglichkeiten, die im Leben eintreten können. Martin Luther sagte einmal, wir können nicht verhindern, dass die Sorgenvögel uns umkreisen, aber wir können verhindern, dass sie auf unserem Kopf ein Nest bauen. Ich denke, wenn wir das lernen, in diesem Sorget nicht zu leben, das wird uns zum Glück verhelfen. Und ich behaupte auch noch, dass Sorgen ein Stück Ausdruck von Gottlosigkeit ist oder von mangelndem Gottvertrauen. Ich möchte mal an einem kleinen Beispiel das erklären. Stellen Sie sich folgende Situation vor: Eine Familie fährt in Urlaub und der kleine 5-jährige Junge kommt zu seiner Mama und sagt, du Mama, hast du eigentlich alles eingepackt? Papa, hast du das Auto aufgetankt? Habt ihr auch wirklich alles gebucht? Wer gießt denn eigentlich unsere Blumen? Gibt es am Urlaubsort eigentlich auch Ärzte? Habt ihr das schon mal erlebt, dass ein 5-jähriges Kind sowas macht? Nee, ein Kind freut sich. Es überlässt diese Dinge, ohne nachzudenken, seinen Eltern. Er weiß, Mama und Papa gucken, dass ich eine Schlafstätte habe. Mama und Papa gucken, dass ich was zu essen kriege. Mama und Papa sind mit mir. Der macht sich überhaupt keine solche Gedanken. Ein Kind freut sich nur auf den Urlaub und auf all das Neue. Doch ganz oft gleichen wir eigentlich dem so beschriebenen Kinde. Aus Angst, dass Gott uns vielleicht vergessen könnte, verlassen wir ganz, ganz oft unser Vorrecht, Kinder unseres himmlischen Vaters zu sein. Und schlüpfen selber in die Vaterrolle, so wie ich das gerade mit dem Kind beschrieben habe. Wir brauchen uns keine Sorgen machen, weil unser Vater im Himmel für uns sorgt. Wenn wir das mal kapiert haben, dann geht es uns echt gut. Dann können wir glücklich leben. Ich habe eine kleine Checklist gemacht, anhand von der wir so ein bisschen abstufen oder uns kontrollieren können, wo stehen wir mit unseren Sorgen. Es gibt da so Anzeichen, die zur Vermutung Anlass geben, dass wir doch unserem himmlischen Vater nicht so vertrauen. Erstens, wie humorlos bin ich, wenn es um Geldangelegenheiten geht? Zweitens, wie angespannt bin ich, wenn ich an meine berufliche Stellung denke? Wie reizbar bin ich, wenn meine Erfolge angezweifelt werden? Und wie gedrückt, wenn ich krank bin und fürchten muss, es könnte etwas Ernstes sein? Wie nervös, wenn ich wahrzunehmen meine, in meinem Schicksal braue sich irgendein Gewitter zusammen. Dies alles, als wäre Gott nicht da. Ich habe das vor ungefähr 6 Wochen in meinem eigenen Leben erlebt. Ich bin ein Mensch, der schon sehr lange mit Gott lebt und der eigentlich auch gelernt hat, Gott zu vertrauen. Aber vor 6, 8 Wochen war ich in einer Situation, wo ich wirklich mein Gottvertrauen ein Stück verloren habe. Es kamen so viele Dinge zusammen. Ich möchte einfach ein paar von denen ansprechen. Es waren noch einiges mehr, aber sonst würde das zu viel Zeit brauchen. Meine Mama bekam, die im Altersheim lebt und sehr dement ist, bekam einen Schlaganfall. Und sie lag im Krankenhaus und wir mussten als Kinder entscheiden, ob man die Mama künstlich ernährt oder ob man das so lässt. Wir hatten einen Arzt, der uns so psychisch unter Druck gesetzt hat, der uns gesagt hat, wenn wir unsere Mama nicht künstlich ernähren, lassen wir sie bewusst sterben. Und eigentlich habe ich immer gedacht, nein, meine Mama geht jetzt in den Himmel, die geht zu unserem Herrn. Und ich kann sie doch nicht hier festhalten in diesem Elend, in dem sie hier liegt. Aber das war schwer. Ich habe dann 2, 3 Nächte nicht richtig geschlafen, weil mich das so umgetrieben hat und meine Brüder mit mir. Aber wir haben uns dann innerlich eigentlich entschieden, wir lassen die Mama nicht künstlich ernähren und haben sie dann ins Altersheim gebracht. Das war das Erste, was mich so extrem umgetrieben hat. Das Zweite, was dann kam, war diese Situation, wo ich vorher erzählt habe, wo die Nachricht von meinem Bruder kam, dass der Krebs Effenfeld zum dritten Mal wieder da ist. Das war das Nächste. Und da dachte ich, Herr, warum lässt du meine Mama in so einem Elend hier und mein Bruder bekommt jetzt auch wieder Krebs und er hat noch eine Familie mit Kindern. Ich habe es nicht verstanden, das hat mich umgetrieben. Und dann kam noch der dritte große Hammer und der hat mir vollsten Boden unter die Füße weggezogen. In meiner Klasse entstand ein extremer Mobbingfall, wo die Eltern in ganz, ganz starker Form mit involviert waren. Die einen haben mit dem Anwalt gedroht und die nächsten kamen mit der Polizei. Es ging über 6 Wochen fast täglich in irgendeiner Form irgendwelche Auseinandersetzungen. Also es waren 3 Sachen, die mich wirklich extrem, sage ich mal, ja, bedroht haben, sage ich regelrecht. Ich habe nachts nicht mehr geschlafen und ich war echt am Ende. Und ich habe das Gefühl gehabt, ich war irgendwo kaputt gemacht. Weil es waren alles Dinge, die so von außen kamen, zu denen ich selber eigentlich gar nichts dazu konnte. Und dann kam noch dazu, dass ich in einem großen Frauenkongress in Norddeutschland 2 Seminare halten sollte. Und ich dachte, und in diesem Zustand soll ich jetzt dorthin fahren und soll Seminare halten und von Jesus und von Gott erzählen, wie ich selber bin in so einem Zustand. Und dann habe ich mich an einem Sonntag, die Woche, ich habe mir echt überlegt, ob ich dort absage, habe ich mir an einem Sonntag habe ich mich zurückgezogen und habe gebetet und habe nochmal wirklich mich vor Gott hingestellt und habe gesagt, Gott, du musst mir jetzt helfen, du bist mein Vater im Himmel. Ich hab irgendwie alles Vertrauen verloren, das Ganze sieht so aus, ich bitte dich wirklich, dass du dich als mein Vater wieder in meinem Leben bezeugst. Und ich habe es was selten erlebt, aber ich habe es wirklich erlebt, dass totaler Friede in mein Herz kam. Und ich habe auf einmal das Gefühl gehabt, Gott macht alles gut, ich muss ihm nur vertrauen. Und er ist mein Vater, der für mich sorgt. Es war wirklich eine ganz starke Erfahrung, die ich da gemacht habe. Ich wusste, ich kann nach dorthin gehen, wo ich diese Seminare halten soll. Und Gott wird mit mir sein. Ich bin den nächsten Tag auch wieder am Montag wieder etwas freudiger in die Schule gegangen und Gott hat in dieser Woche diesen Fall auf wunderbarste Art und Weise geklärt, wo ich nicht zu erwarten gehofft habe. 2 Wochen später kam die Nachricht, dass mein Bruder, dass es nicht so schlimm ist, dass es also wirklich nur ein vernarbtes Gewebe ist und meine Mama, die wir ins Altersheim zurückgeschickt haben, fing wieder an zu essen und zu schlucken. Es war eigentlich unglaublich, was ich da so erlebt habe. Es hat sich noch nicht alles geklärt, was in der Zeit so auf mich eingestürmt hat, aber ich habe einfach gespürt, Gott ist mein Vater, er sorgt für mich und er hat mir diesen tiefen, tiefen inneren Frieden geschenkt. Und das wünsche ich einfach, dass es jeder von Ihnen, der heute Morgen hier ist, so erleben darf. Dass wenn einfach solche Notsituationen kommen, dass ich dann wirklich zu meinem Vater im Himmel gehen kann und ihm mein Leben überlassen kann, dass ich mich in seine Hände legen kann. Eigentlich wie ein Kind bei seiner Mama wohl vertraut liegen kann und vertrauen kann, die Mama sorgt für mich. Sich gar keine Gedanken macht, wenn man weiß, Mama und Papa gucken nach mir. Ich denke, diese Vertrauenslosigkeit ist schon auch ein Stück eine Folge des täglichen Sündenfalls, der einfach Auswirkungen auf uns hat. Von Gott sollen wir einfach versorgt und befreit leben, auch in den Plagen des Alltags. Und das möchte ich, dass Sie sich das einfach einprägen. Von Gott sollen wir befreit leben, auch in den Plagen des Alltags. Wenn ich mich nur öfters daran erinnern würde, ich habe einen Vater im Himmel. Er weiß, er kennt mich und die anderen. Hängen Sie sich doch mal einen Zettel mit in Ihren Blickpunkt mit folgenden Worten: Versag dir nicht das Glück des heutigen Tages. Und wenn unser Blick immer wieder drauf fällt, dann denken wir da vielleicht auch dran. Was für mich noch sehr interessant in der Vorbereitung war, dass die Glücksforscher, von denen ich am Anfang erzählt habe, die dieses Weltbuch des Glückes geschrieben haben, Tipps geben, die sich in ähnlicher Form in der Bibel wiederfinden. Und einige davon möchte ich Ihnen jetzt auch nicht vorenthalten, sondern mit auf den Weg geben. Ich habe übrigens, dass Sie das vielleicht zu Hause sich an das Ganze nochmal erinnern können, habe ich Ihnen da vorne auf dem grünen Zettel diese Checkliste geschrieben, die ich Ihnen vorher vorgelesen habe. Die dürfen Sie gerne mitnehmen. Und das, was ich Ihnen jetzt gerade vorlese, diese Tipps von diesen Forschern mit Bibelstellen, wo Sie passend dazu in der Bibelstellen finden können und nachlesen können, zu Hause habe ich auch dahin gelegt. Wenn ich nämlich jetzt die ganzen Bibelstellen vorlesen würde, das würde ausufern. Aber Sie werden feststellen, zu jedem Tipp, den diese Forscher gegeben haben, finden wir mehrere Bibelstellen oder viele Bibelstellen eigentlich in unserer Bibel. Das erste war, glücklich macht Nächstenliebe. Der am häufigsten gegebene Rat war, lieben und ehren Sie die Menschen, die Ihnen wichtig sind. Glücklich macht auch das Leben genießen. Sowas wie heute Morgen, gell? Das hat doch glücklich gemacht. Glücklich macht Dankbarkeit. Wenn ich dankbar bin für das, dass ich ein warmes Haus habe, dass die Sonne scheint, dass ich im Frieden leben darf, dass ich so wirklich im Überfluss zu essen habe. Boah, ich finde, wir haben alle so viel Grund zu danken. Und glücklich macht auch Ehrlichkeit. Dann habe ich kein schlechtes Gewissen. Glücklich macht auch nicht zu vergleichen. Wir finden immer Menschen, denen es anscheinend besser geht als mir. Die ein schöneres Haus haben, die vielleicht einen netteren Partner haben, die klügere Kinder haben, finden wir immer. Sieht aber immer nur von außen so aus. Dankbar für das, was man hat zu sein, das, denke ich, ist der Schlüssel zum Geheimnis. Und glücklich, da kommen wir nochmal zu diesem Glückskiller, macht nicht zu sorgen. Wurde ganz dick in diesem Buch erwähnt. Und das steht in der Bibel so oft, gell? Und wir müssen es nur befolgen und tun. 90% aller Sorgen werden niemals wahr, hat man festgestellt. Steht, gell? Glückliche Menschen machen sich möglichst wenig, am besten keine Sorgen. Und glücklich macht auch nicht das Geld. Je materialistischer wir sind, desto weniger zufrieden sind wir mit unserem Leben. Geld macht nur 4% unseres Glücks aus. Nicht 70%, wie man vielleicht erwartet hätte. Nicht umsonst sagt man, dass in den armen Ländern die glücklichsten Menschen leben. Oft befindet sich das Glück auch vor unserer Nase. Doch wir sehen vor lauter Bäume den Wald nicht. Und in jeder Minute, die Sie im Ärger oder in der Sorge verbringen, versäumen Sie 60 glückliche Sekunden des Lebens. Sorget euch nicht, sondern sorget euch zuerst darum, dass er euch der Herrschaft Gottes unterstellt. Tut, was er verlangt. Dann wird er euch mit all dem anderen versorgen. Wenn wir in diese Haltung kommen, dann werden wir glücklich leben. Gottes Segen, daran hängt unser Glück. Das Glück, das auch in der ärmsten Hütte wohnen kann. Ich möchte euch zum Abschluss, Ihnen eine Geschichte vorlesen von Tolstoi, einem russischen Schriftsteller, der sehr gläubig war. Und er hat folgende Geschichte geschrieben. Ein Zar lag schwerkrank da nieder und versprach, die Hälfte meines Reiches will ich dem geben, der mich wieder gesund macht. Da versammelten sich alle Weisen des Landes und beratschlagten, wie sie den Zaren heilen könnten. Aber niemand wusste Rat. Nur ein Weiser erklärte, wenn man einen glücklichen Menschen findet, ihm sein Hemd auszieht und es dem Zaren anlegt, dann wird der Zar genesen. Daraufhin schickte der Zar Boten aus, die in seinem weiten Reich einen glücklichen Menschen suchen sollten. Aber es gab keinen einzigen Menschen, der mit allem wahrhaft zufrieden und deshalb glücklich gewesen wäre. Der eine war zwar gesund, aber er war arm dabei. Und wenn einer sowohl gesund als auch reich war, dann taugte seine Frau nichts oder seine Kinder waren nichts geraten. Kurz, alle hatten Grund, sich über irgendetwas zu beklagen. Da ging einmal spät am Abend der Zarensohn an einer armseligen Hütte vorüber und er hörte, wie drinnen jemand sagte: Nun ist Gott sei Dank meine Arbeit geschafft. Ich bin satt und kann mich ruhig schlafen legen. Was wünsche ich noch? Ich bin glücklich. Ich wüsste nicht, welches mir noch besser gehen könnte. Den Zarensohn erfasste große Freude und nach seiner Rückkehr in den Palast befahl er, diesem Mann sein Hemd auszuziehen und ihm dafür so viel Geld zu geben, wie er nur wünschte, und dem Zaren das Hemd zu überbringen. Die Boten eilten zu dem glücklichen Menschen, um ihm gegen schweres Gold sein Hemd einzutauschen. Aber der Glückliche war so arm, dass er nicht einmal ein Hemd besaß. Der glückliche Mensch in der Geschichte, der macht es uns vor. Bevor er sein Glück aufzählt, richtet er erstmal seinen Blick auf den Geber und dankt ihm. Wer Gott an seiner Seite weiß, der hört auf, sein Glück zu suchen oder das, was er für Glück hält. Und wer Gott den wichtigsten Platz in seinem Leben einräumt, wird dann auch Augen dafür bekommen, wo das Glück in seiner armen Hütte vorkommt. Perles Back sagte einmal, viele Menschen versäumen das kleine Glück, weil sie auf das große vergeblich warten. Und dazu, finde ich, passt auch noch eine Volksweisheit, die sagt, unser Glück finden wir unterwegs, nicht am Ende der Straße, dann ist es nämlich zu spät. Wir alle sind noch unterwegs auf unserer Lebensstraße. Und ich wünsche Ihnen einfach, dass Sie dieses wahre Glück in Gott, dass Sie es suchen, rechtzeitig, bevor es zu spät ist, bevor Sie das Ende Ihrer Straße erreichen. Und dass Sie mit ihm viele glückliche und beständige Momente in Ihrem Leben erleben dürfen, auch in den tiefsten Tiefen Ihres Lebens. Ich wünsche Ihnen so, dass Sie das mitnehmen von diesem Vormittag und wünsche Ihnen jetzt Gottes Segen. Und ich denke, dass bestimmt manche nachher, die vielleicht noch ein Gespräch möchten, sich gerne an uns hier wenden dürfen oder wer Fragen hat und wer Mut hat, diesen ersten Schritt zu gehen, auch mit Jesus sich auf den Weg zu machen, in diesem Glück mit ihm. Geben Sie sich einen dritten Hintern und machen das. Gottes Segen und viele glückliche Momente und viele glückliche Tage und ein beständiges Glück in Gott. Du darfst sicher gleich noch mal rauskommen. Eine Mitarbeiterin hat für dich ein kleines Geschenk zusammengestellt.